Perspektivas. Fokus Lateinamerika. Ja, da sind wir wieder aus der Lateinamerika-Redaktion. Und wir sind immer noch bei der Ausstellung Letzte Zuflucht Mexiko, die sich dem mexikanischen Konsul Gilberto Bosques in den 40er Jahren widmet. Die Ausstellung geht auf eine Initiative von Dr. Hans Modrow zurück, der noch als Ministerpräsident der DDR Beziehungen zu Mexiko aufbaute und einige der Mexiko-Exilierten persönlich kennenlernen konnte.
Das war im Jahre 2008. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte gerade ihr Büro eröffnet in Mexiko, und in der Debatte mit der Leiterin dieses Büros und auch Mitarbeiterinnen, die nicht nur Mexikanerinnen oder auch Mexikaner waren und sind, sondern die aus Guatemala und anderen Ländern, wo dieses Büro hinarbeitet waren. Und in der Diskussion darüber, welchen Platz, welches Profil will eine Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mexiko mit ihrem Büro annehmen und ausfüllen, kam ich natürlich dann zu der Fragestellung: Was denkt ihr denn darüber, wenn wir in Mexiko eine Ausstellung über das politische Exil machen und die dann nach Deutschland holen? Ich kriegte große Augen, die mir entgegenschauten, und keiner hielt das für real, was ich mir dann nun so ausdenke und wie man das machen könnte. Ich blieb aber hartnäckig und habe auch hier in Berlin mich weiter darum bemüht, und so geschah es dann, dass im Jahre 2011 eine etwa gleiche, aber nicht eine und dieselbe Ausstellung in Mexiko stattfand.
Was die Ausstellung nach Meinung Modrows so besonders macht, sind der breite politische Blick auf die historischen Ereignisse und die Zusammenarbeit verschiedener Organisationen.
Weil ich glaube, diese Ausstellung einen gewichtigen Platz hat, denn sie ist nicht eine Ausstellung, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung wie in Mexico City gefördert und entwickelt hat, sondern sie kommt aus dem Holocaust-Museum. Sie ist unterstützt von der Akademie der Künste, die sehr viel dazu beigetragen haben, dass die Tafeln, die man sehen kann, auch entstanden sind. Also hier ist ein Freiraum, der auch eine Geschichtsbetrachtung aus der DDR mitträgt, aber auch aus Sichten, die danach und dazu entstanden sind.
Für Modrow persönlich ist die Ausstellung bedeutsam, weil er einige der dort vorgestellten Persönlichkeiten kannte.
Namen, die hier genannt wurden, sind Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, ob Alexander Habusch oder auch meine Nachbarin, die nicht direkt erwähnt wurde, Steffi Spira. Also es ist sozusagen eine Begegnung mit Mexiko, die vor 1990 liegt, ohne dass sie da schon all das zum Inhalt bekommt, was mich dann später in den Jahren nach und mit 90 mit Mexiko in Verbindung gebracht.
Die Bekanntschaft mit den Mexiko-Exilierten der 40er Jahre gab Dr. Hans Modrow einen besonderen Einblick in die Umstände dieses politischen Exils.
Ich möchte deshalb ein paar Bemerkungen eben aus dieser Sicht, Exil und Politik in Mexiko, sagen. Als die Exilanten kamen, die Bosques vor allem unterstützt hat, war eine große für die damaligen Verhältnisse dort bereits deutsche Kolonie in Mexiko vorhanden. Und es waren vor allem Leute, die sehr stark dem Einfluss des deutschen Faschismus unterlagen. Es gab, als sie dort ankamen, eine deutschsprachige Schule. Diese Schule war voll unter dem Einfluss der NSDAP-Organisation, die sich 1932 auch in Mexiko gebildet hatte. In der Winterhilfe wurde in Mexiko gesammelt, und es wurden mal 100.000 Reichsmark in Mexiko gesammelt, die dann, als der Krieg schon lief, aus Mexiko nach Deutschland gebracht wurden, damit Unterstützung und Solidarität aus Mexiko auch für das faschistische Deutschland kam. Und dann kommen die antifaschistischen Schriftsteller und Exilanten nach Mexiko bilden den Heine-Club, führen Veranstaltungen mit Literatur und Theater durch und es gibt eine Auseinandersetzung auch in Mexiko auf dieser Ebene. Es gibt Diskussionen in Mexiko, als der Hitler-Stalin-Pakt kommt und es gibt Diskussionen, die auch zur Teilung und zu gegenseitigen Auffassungen führen. Und es kommt die Situation, dass noch bevor in Moskau das Komitee Freies Deutschland gegründet wird, in Lateinamerika eine Bewegung Freies Deutschland entsteht. Ihr Präsident ist Ludwig Renn. Und alle diese Beziehungen laufen in Mexiko und machen sichtbar, wie eigentlich dieses politische Exil dort wirkt und politisch tätig ist und sich mit einem Schlag auch dort auftut, dass diese Auseinandersetzungen zwischen deutschen faschistischen Kräften und Ideologien und der kommunistischen und antifaschistischen Bewegung im Exil sich in Mexiko gegenüberstehen, ein Prozess, der durch die Bewegung Freies Deutschland dann natürlich auch andere Länder in Lateinamerika erreicht. Bis nach Kuba, bis runter nach Uruguay, denn da sind mit einem Mal auch Deutsche, die als Exzellenten sind. Ernesto Kroch in Uruguay, Heinz Geckel auf Kuba, Menschen, die ich noch in DDR-Zeit oder später kennengelernt habe, gehören zu dieser umfassenden, großen Bewegung, die aber ihr Zentrum in Mexico City hat und ich glaube neben Moskau auch das größte antifaschistisch organisierte Exil war, was es überhaupt gegeben hat.
Auch Dr. Benedikt Behrens bezieht sich in seinen Arbeiten zum mexikanischen Exil und Gilberto Bosques auf die Gruppen der Exilierten in Mexiko. Als Gruppe Liga pro Cultura Alemana haben sie für andere politische Verfolgte in Europa Visen bei Bosques beantragt.
Und die haben von Mexiko aus Visen beantragt für die Flüchtlinge, die in der Falle Frankreich gesessen haben. Und das war ein Weg. Ein anderer Weg war KPD-Mitglieder, die noch in Freiheit waren in Südfrankreich, wie Leo Zuckermann, Lex Ende, Alexander Abusch. Die waren auch im Untergrund zum Teil, aber hatten Kontakt mit der mexikanischen Botschaft und stellen ihre Listen zusammen und gaben die dann beim Botschaft, sagte ich gerade, Konsulat, beim Konsulat ab. So lief das mit der Visumserteilung. Ich hatte gerade die Interbrigadisten erwähnt. Da kann ich auch ein paar Namen nennen. Das waren Walter Janka, Alfred Kantorowitsch, Theodor Balk, Heiner Rau, Lisa und Hein Holländer. Die waren ja in diesen Straflagern. Und die kamen dann nur raus, wenn sie ein Schreiben von Bosques, vom Generalkonsul, bekamen, so eine Lettre de Convocation, wie es auf Französisch heißt, dass sie überhaupt da rauskamen und ihre Visa-Formalitäten in Marseille erledigen konnten.
Gilberto Bosques war jemand, der es allen politischen Verfolgten des Faschismus ermöglichen wollte, aus Europa zu fliehen. Geld sollte bei der Erteilung von Visa keine Rolle spielen.
Das ist das Visum. Man sieht, dass er nur 40 Pesos genommen hat. Das waren damals kaum 10 Dollar. Also andere Konsuln hatten von anderen lateinamerikanischen Ländern, die haben so einen richtig florierenden Handel damit betrieben und das ging bis in astronomische Summen. Bosques war da ganz anders. Ich könnte auch noch ein Beispiel zeigen, wo er das als umsonst, gratis da steht. So, das ist das Problem der Visen gewesen. Er hat aber noch wesentlich mehr gemacht. Die Flüchtlinge, eben auch die Deutschsprachigen, mussten ja auch versorgt werden. Die brauchten Nahrung, die brauchten medizinische Versorgung, die brauchten Fahrkarten, die Schiffspassagen und so weiter und so fort. Da arbeitete Bosques mit internationalen Hilfsorganisationen zusammen. verschiedenster Art. Wenn wir uns jetzt mal auf die Mexikaner, also die Mexiko-Exilierten beschränken, ist das hauptsächlich gewesen eine Schriftstellerorganisation in den USA, League of American Writers, die auch zum Beispiel Anna Segers die Überfahrt finanziert hat, und das Barsky-Komitee. Das war also ein Solidaritätskomitee von einem Arzt, Edward Barsky, der im Bürgerkrieg gewesen ist und der diese Zahlung nach Marseille überwies, nach Frankreich, auf das Konto des mexikanischen Konsulats. Und Bosques hat das weiter überwiesen auf nicht auf Konten, sondern er hat das auszahlen lassen an die Leute in den Lagern oder wo sie sonst noch waren.
Noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Botschaft und das Konsulat in Frankreich durch die faschistischen Geheimdienste geschlossen. Damit endete auch die Hilfe, die Bosques leisten konnte.
Also insgesamt hat Bosques über 1000 deutschen und österreichischen Flüchtlingen Einreisevisa für Mexiko erteilt. Ein paar hundert sind auch nach Mexiko gekommen. Im November 1942 wurde die Botschaft in Vichy, und wo Bosques jetzt Geschäftsträger geworden ist, ab Mitte 1942, und das Konsulat in Marseille durch die Wehrmacht und Gestapo geschlossen, weil nämlich der restliche Teil von Frankreich besetzt wurde. Dann die Deutschen praktisch dann die komplette Besetzung übernommen haben. Und Mexiko war schon in Krieg eingetreten im Mai 1942 mit Deutschland, hatte aber noch die Beziehung zu Vichy aufrechterhalten. Die mexikanischen Diplomaten wurden gefangen gesetzt, erst ein paar Monate in Frankreich und im Februar 1943 nach Deutschland deportiert.
Die Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste geht noch weit über diese Zeit hinaus. Indem sie neben Bosques auch den Exilierten gewidmet ist, zeigt sie, wie es mit diesen nach Ende des Faschismus weiterging.
Und aus all diesen Überlegungen heraus ergibt sich nun aus meiner Sicht auch ein kritischer Blick auf die Ausstellung und die Wiedergabe dieses Exils heute. Es wird so getan, und das läuft ein wenig durch die verschiedenen Tafeln: ja, sie waren Antifaschisten. Man kann auch nicht übersehen, die zurückkehrten nach Deutschland, gingen in die sowjetische Besatzungszone und waren dann in der DDR. Und ob es Merger oder Janka ist, sie bekommen Probleme, und in der Tat, sie werden auch juristisch in Prozessen verurteilt. Auch dieser Fakt ist ein Teil, der dann zur Geschichte nach 1945 in der sowjetischen Zone oder der DDR gehört. Aber auch hier kommt mit einem Mal mehr die Seite heraus des Verfolgtseins. Besonders sichtbar wird das an der Biografie von Alexander Abusch und auch an der Biografie von Merger, denn beide sind ja vor allem Leute, die in Paris in der Führung der Kommunistischen Partei tätig sind. Und sie gehen dann ins Exil, nicht über Spanien, sondern aus Paris, aus den Führungsstrukturen der Kommunistischen Partei Deutschlands. Und nach 1945 kommen beide erst über Wladiwostok, über die Sowjetunion 1946 zurück in die sowjetische Zone. Und ich glaube, in diesen Fragen geht es wirklich darum, die nötige Ausgewogenheit in all den Betrachtungen zu haben, weil es ja um eine Geschichte geht, die uns auch heute wieder bewegt und die uns, wenn man so will, auch in dieser Stadt Berlin in besonderer Weise wieder einholt.
Einige der Mexiko-Exilierten kehrten also nach Deutschland zurück. Sie gerieten in die Wirren des Kalten Krieges und fanden sich als angebliche Geheimagenten in Prozessen wieder. Roberto Bosques aber hatte mit diesen politischen Umständen, die die Ausstellung Letzte Zuflucht Mexiko thematisiert, nicht mehr viel zu tun. Wie ging es mit ihm nach dem Zweiten Weltkrieg weiter?
Ich möchte noch kurz ein Zitat bringen und dann noch so zweieinhalb Sätze, Roberto Bosques nach der Zeit, also er wurde ausgetauscht mit Kriegsgefangenen, mit deutschen Kriegsgefangenen, die in Mexiko interniert gewesen sind 1944. Und das Zitat ist jetzt, nachdem er zurückkam, hat er sich nochmal geäußert über seine grundpolitische Grundeinstellung, weshalb er so gehandelt hat. Die Rassendiskriminierung in allen Ländern abzuschaffen, bedeutet die Ausmerzung der sogenannten Nazi-Doktrin und die Konsolidierung des Triumphs der Freiheit und der Demokratie. Es besteht die gebieterische internationale Verpflichtung der demokratischen Regierung per Gesetz und Tat den Rassismus, den Antisemitismus und jegliche rassische und religiöse Diskriminierung zu beseitigen. So, als letzte Stichpunkte noch, nur Stichpunkte. Bosques war weiter im diplomatischen Dienst tätig, und zwar 46 bis 50 in Portugal. Dort hat er sich wieder für spanische republikanische Flüchtlinge eingesetzt, die später noch geflohen sind. 1950 bis 53 war er Botschafter in Schweden und Finnland. Dort traf er auch Anna Segers mal auf einer Friedenskonferenz in Stockholm wieder. 53 bis 64 war er Botschafter in Kuba. Also eine sehr lange Zeit während der kubanischen Revolution.
Ja, Bosques war also auch weiterhin im diplomatischen Dienst tätig, bis er 1995 mit mehr als 100 Jahren in Mexiko-Stadt verstarb. In Deutschland erinnert momentan nichts mehr daran, wer Bosques war und was er für politische Verfolgte des Nazi-Regimes geleistet hat. Die Alexander-von-Humboldt-Gesellschaft in Berlin hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, Bosques die Anerkennung zu verschaffen, die er verdient.
Wir haben das Thema angeschnitten. Hat Deutschland eine Schuld gegenüber Mexiko? Eine positive Schuld? Ich sage ja. Es ist an der Zeit, das, was die mexikanische Nation geleistet hat, auch zu ehren in Form von Gilberto Bosques, des Konsuls, des damaligen Generalkonsuls Mexikos in Frankreich, der also über 30.000 Verfolgte gerettet hat. Und wir werden deshalb uns darum bemühen, dass eine Straße, ein Platz, eine Schule oder eine Bibliothek in Zukunft den Namen von Gilberto Bosques tragen kann.
Wir leben in einer Stadt, wo ganz unterschiedlich über diese Geschichte, in der auch Bosques ja ganz tief steckt, ganz tief mit seiner Tätigkeit enthalten ist, mit beachtlichen Gegensätzen steht. In einer Stadt, wo die Legion Condor empfangen wird und wo es eine spanische Allee gibt, die diesen Namen erhält. Und dann haben wir 1968 die Eröffnung des Denkmals für die Spanienkämpfer. Und wo ist eigentlich Bosques dann? Wo gehört er hin? Gewiss nicht zur spanischen Allee. Dort hat er gar keinen Platz. Denn mit der Legion Condor hat er nie etwas zu tun gehabt. Und sein ganzes politisches Wirken stand immer genau dem entgegen. Denn er war in seinem ganzen Wesen ein Antifaschist, und so hat er gehandelt gegenüber denen, die aus dem spanischen Bürgerkrieg kamen, oder auch gegenüber Merkel und Abel.
Waren Dr. Hans Modrow und Dr. Winfried Hansch zum Thema der Erinnerung an Gilberto Bosques. Dr. Winfried Hansch ist Vorsitzender der Alexander-von-Humboldt-Gesellschaft e.V. und hat eine Petition initiiert, die die Idee vertritt, eine Straße, einen Platz oder Ähnliches in Berlin nach Gilberto Bosques zu benennen. Nähere Informationen unter www.humboldt.ev.ms. Die Ausstellung Letzte Zuflucht Mexiko läuft noch bis zum 14. April in der Akademie der Künste Berlin. Irrevocado siempre se la pasó.
y se hizo viejo, queriendo ir lejos, a donde no llegó. Para nunca equivocarse o errar, una pupila llevaba arriba y la otra en el andar. Y caminó vereda dentro el que más, ojo en camino y ojo en lo porvenir. Y cuando vino el tiempo de resucitar,